Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Rede vor der UNO in New York. US-Präsident Obama will die weltweiten Probleme mit vereinten Kräften angehen. Weiterhin keine Einigung beim Konjunkturpaket im Parlament. Das Geschäft geht nun in die Einigungskonferenz. Davos-Trainer Arno Del Curto hat abgesagt. Er will nicht Schweizer Eishockey-Nationaltrainer werden. Und das Wetter, wo sich der Hochnebel auflöst, gibt es viel Sonne bei 22 Grad. Am Mikrofon sind Karin Britsch und Christoph Studer mit der Nachrichtenübersicht.
In New York hat die Generalversammlung der UNO begonnen. US-Präsident Obama plädierte dabei für einen globalen Wandel, der nur gemeinsam gelingen könne. Ganz allgemein betonte Obama in seiner Rede die Bedeutung von internationalen Verhandlungen. Eine Weltordnung könne nicht funktionieren, wenn ein Land andere Staaten dominiere. Zuvor hatte Generalsekretär Ban Ki-moon die internationale Gemeinschaft aufgerufen, gemeinsam gegen Armut und gegen Atomwaffen vorzugehen. Das Schweizer Parlament hat einer Reihe von neuen Doppelbesteuerungsabkommen zugestimmt, die den neuen OECD-Richtlinien nicht entsprechen und deshalb auch keine Amtshilfe bei Steuerhinterziehung vorsehen. Beide Räte billigten Doppelbesteuerungsabkommen mit Chile, Bangladesch und Ghana, allesamt keine OECD-Staaten. Heute Abend ist geplant, dass Vertreter der Schweiz und der USA ein weiteres Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnen, eines gemäß der OECD-Standards. Damit würde die Schweiz von der grauen Liste der Steueroasen gestrichen. Künftig sollen auch jene Aus- und Weiterbildungskosten von den Steuern abgezogen werden können, die einen beruflichen Aufstieg oder eine Umschulung zum Ziel haben. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat so entschieden. Heute können Bildungskosten nur dann abgezogen werden, wenn der betreffende Steuerpflichtige im angestammten Beruf bleibt. Der Nationalrat hat beim Konjunkturpaket nicht nachgegeben. Er lehnte es im Hin und Her zwischen den beiden Räten erneut ab, Maßnahmen zugunsten von Langzeitarbeitslosen und von jungen Menschen ohne Arbeit ins Paket aufzunehmen. Der Nationalrat entschied damit zum dritten Mal anders als der Ständerat, der sich heute Morgen erneut für diese Maßnahmen ausgesprochen hatte. Die Vorlage kommt nun morgen Donnerstag in die Einigungskonferenz der beiden Räte. Die Europäische Union will sich beim G20-Gipfel im amerikanischen Pittsburgh für ein globales Frühwarnsystem gegen Finanzkrisen einsetzen. Finanzmärkte seien heute nicht mehr national, sondern global ausgerichtet, begründete EU-Kommissionspräsident Barroso die entsprechenden Vorschläge. Brüssel schlage deshalb ein Überwachungsgremium vor, das Risiken des Finanzsystems frühzeitig erkennen könnte. Zudem würde die Finanzmarktaufsicht verschärft und international organisiert. Ein verurteilter Steuersünder aus Deutschland verlangt von der liechtensteinischen LGT-Bank Schadenersatz von rund 20 Millionen Franken. Das Liechtensteiner Landgericht hat einen entsprechenden Artikel der Financial Times Deutschland bestätigt. Der Mann begründet seine Klage damit, dass ihn die Bank nie über den Diebstahl von Kundendaten informiert habe. So habe die LGT verhindert, dass er sich selbst hätte anzeigen können. Der Datendiebstahl, auf den sich der Steuersünder bezieht, hatte 2008 die Steueraffäre zwischen Deutschland und Liechtenstein ausgelöst. Beim Einzelzeitfahren an der Rad-WM in Mendrisio hat die Schweizerin Karin Thürig die Medaillenränge klar verpasst. Die Luzernerin wurde im letzten Radrennen ihrer Karriere nur Neunte. Weltmeisterin im Einzelzeitfahren wurde die Amerikanerin Kristin Armstrong. Und Arno Del Curto wird nicht Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Wie der Verband meldet, hat der Davos-Trainer abgesagt. Del Curto beharrte offenbar bis zuletzt darauf, die Nationalmannschaft im Nebenamt zu trainieren. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.350 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.814 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 51,33 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,242.
Info 3 Abend. Die Themen.
Neue Töne aus New York. Die USA und ihr Präsident Obama wollen wieder mehr mit der UNO zusammenarbeiten. Endlich weg von der grauen Liste. Die Schweiz unterzeichnet heute das 12. Doppelbesteuerungsabkommen. Und gelb-rotes Erwachen. Die australische Metropole Sydney versinkt im Staub der Wüste. Das alles gibt's gleich nach Wetter und Verkehr.
Die Prognose am Abend ist es ziemlich sonnig. Morgen liegt über dem Flachland erneut Hochnebel, sonst wird es erneut sonnig. Im Osten und Süden ziehen morgen Nachmittag Quellwolken auf. Die Höchstwerte erreichen 24 Grad. RS3-Verkehrsinformationen von 17.06 Uhr. Stau oder Behinderungen auf folgenden Strecken. In der Zentralschweiz auf der A2 in Richtung Luzern zwischen Stans Nord und der Verzweigung Lopper. In der Region Zürich auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Effretikon und Wallisellen. Auf dem Nordring in Richtung Bern. In der Gegenrichtung vor dem Gubristunnel und weiter in Richtung St. Gallen zwischen Seebach und Wallisellen, auf dem Westring vor dem Limmataler Kreuz, auf der A3 in Richtung Chur zwischen Weddenswil und Richterswil wegen einer Baustelle und auf der Hauptstraße am Zürichsee zwischen Thalwil und Rüschlikon in beiden Richtungen wegen eines Unfalls.
Info 3 Abend.
In New York hat die UNO Generalversammlung begonnen. Eröffnet hat die Debatte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Er rief die Anwesenden, darunter sind 120 Staats- und Regierungschefs, auf, vermehrt gegen die Armut zu kämpfen. Auch solle der Wille zur Abrüstung nicht nachlassen. Als einer der ersten anwesenden Staatspräsidenten sprach dann US-Präsident Barack Obama. Anders als sein Vorgänger Bush will er die weltweiten Probleme nicht im Alleingang lösen. Ich bin nun verbunden mit Fredrik Steiger in New York. Ist es nun ein Neuanfang, was US-Präsident Obama da angekündigt hat?
Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Präsident Barack Obama hat seine Rede höchst selbstkritisch, also nicht kritisch auf sich selber als Person bezogen, sondern kritisch auf die USA bezogen angefangen. Er hat nämlich gesagt, dass die Amerikaner in den letzten Jahren vieles falsch gemacht hätten, dass sie oft arrogant getreten seien und dass daher ein gewisser Anti-Amerikanismus in vielen Ländern durchaus verständlich sei. Das ist natürlich eine kaum verschleierte Kritik an seinem Vorgänger George Bush. Und er hat klargemacht, dass er das ändern möchte, dass sein Amerika bescheidener auftreten möchte, dass er nicht der Meinung sei, dass auch eine Supermacht die Probleme der Welt alleine lösen könne, sondern dass sie zusammenarbeiten müsse und auch wolle mit dem Rest der Welt, um die großen Weltprobleme anzugehen und das nicht zuletzt im Rahmen der Vereinten Nationen.
Hat Präsident Obama aufgezeigt, wie er sich so eine Zusammenarbeit konkret vorstellt?
Also er hat zum Beispiel klar gemacht, dass sich die Vereinigten Staaten in allen UN, also UNO-Gremien, engagieren wolle. Ein sehr signifikantes Beispiel ist, dass er die Amerikaner in den UNO-Menschenrechtsrat geführt hat. Er hat auch angekündigt, dass diese Woche, wenn im Rahmen der UNO über ein weltweites Atomtestverbot diskutiert werden soll, seine Außenministerin Hillary Clinton an diesen Verhandlungen teilnehmen wolle. Das ist eine Neuerung in der amerikanischen Politik, denn bisher haben die Vereinigten Staaten ein solches Atomtestverbot konsequent abgelehnt. Er hat auch klargemacht, dass die Amerikaner endlich ihre Schulden, die sie während Jahren gegenüber der UNO hatten, jetzt abbezahlt hätten. Also er hat ganz deutlich signalisiert, wir wollen und müssen mit den UNO-Ländern zusammenarbeiten. Die UNO ist keine perfekte Organisation, aber sie sei die beste internationale Organisation, die einzige, die man habe. Und da wolle Amerika einen Beitrag leisten.
Direkt nach Präsident Obama, also jetzt, spricht der libysche Staatschef Gaddafi. Diese Rede wird hierzulande ja mit Spannung erwartet. Was sagte er denn bisher?
Er spricht erst wenige Minuten. Er hat gerade mit großer Verzögerung das Podium betreten, in einen braunen Umhang gehüllt, hat als erstes die blaue UNO-Charta geschwenkt und hat sich kritisch geäußert darüber, dass die UNO sehr lange, sehr stark eine von westlichen Ländern geprägte Organisation gewesen sei, dass das sich aber jetzt ändern müsse. Also wie man es von Gaddafi erwarten konnte, hat er mit zumindest einer gewissen Provokation seine Rede begonnen. In den Minuten, in denen er gesprochen hat, ist die Schweiz allerdings bislang nicht vorgekommen. Er hat zur Schweiz nichts gesagt bisher.
Dann warten wir die Rede noch ab und diese Informationen gibt es dann in unseren späteren Sendungen. Besten Dank, das waren Informationen von Fredrik Steiger.
Info 3 Abend.
Heute Abend Schweizer Zeit unterzeichnen die Schweiz und die USA am Rande des UNO-Gipfels in New York das neue Doppelbesteuerungsabkommen. Morgen bereits soll die Unterschrift unter das 12. Abkommen gesetzt werden. Dann ist es soweit, mit dem 12. Abkommen verschwindet die Schweiz von der grauen Liste der Steueroasen. Damit hat die Schweiz ein großes Ziel erreicht. Zeit für eine erste Bilanz. Was bleibt mit den neuen Doppelbesteuerungsabkommen vom Bankgeheimnis übrig und wird sich das Ausland damit zufrieden geben? Oliver Washington.
Vor einem halben Jahr, am 13. März, verkündete der Bundesrat, dass die Schweiz neu auch bei Steuerhinterziehung Amtshilfe leisten werde und nicht nur bei Steuerbetrug. Von einem grossen Loch im Bankgeheimnis war die Rede. Heute, da die ersten neuen Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Tisch liegen, tönt es etwas anders.
Nein, dieses Loch ist nicht sehr groß,
sagt FDP-Ständerat Rolf Schweiger. Gute Miene gleichsam zum bösen Spiel, denn mit der Amtshilfe auch bei Steuerhinterziehung ist das alte, praktisch wasserdichte Bankgeheimnis Geschichte. Wann muss die Schweiz in Zukunft also Amtshilfe leisten? Will Dänemark beispielsweise Bankdaten von der Schweiz, so muss Dänemark den Namen des betroffenen Bürgers angeben und präzise Angaben zur Bank liefern. Zudem muss Dänemark begründen, warum es die jeweiligen Bankdaten für die Steuerveranlagung benötigt. Zufrieden mit diesen Vorgaben ist auch CVP-Nationalrat Pirmin Bischoff.
Das ist ein erheblicher Aufwand für eine fremde Steuerbehörde und ich bin überzeugt, dass mit diesen Mitteln das Schweizer Bankgeheimnis grossenteils erhalten bleibt.
Noch offen ist, wie genau ein anfragendes Land ein Amtshilfegesuch begründen muss. Genau dies dürfte aber entscheidend sein, ob ausländische Steuerbehörden leicht zu Bankdaten kommen oder nicht. Die Schweiz könnte sich also bei der Umsetzung der Abkommen bürokratisch zeigen. Genau davor warnt aber SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga.
Wenn wir hier bürokratisch sind, aufwendig sind, lange Fristen haben, dann wird die Ungeduld im Ausland wieder zunehmen und man wird versuchen, mit neuen Druckmitteln auf die Schweiz zuzukommen und den automatischen Informationsaustausch zu erhalten.
Aber auch mit einer unbürokratischen Umsetzung der neuen Abkommen ist mit weiterem Druck des Auslandes zu rechnen. Darauf muss die Schweiz eine Antwort haben. Aber welche? Simonetta Sommaruga schlägt vor, dass ausländische Bankkunden eine Deklaration unterschreiben müssen, dass sie ihr Geld in ihrem Land versteuert haben. Die bürgerlichen Parteien und die Bankiervereinigung setzen dagegen auf eine Quellensteuer. Die Schweiz würde ausländisches Vermögen auf Schweizer Banken besteuern und das Geld den ausländischen Steuerbehörden überweisen. Der Haken dieses Vorschlags: Deutschland beispielsweise würde zwar Geld erhalten, aber im Streben nach mehr Transparenz und im Kampf gegen Steuerhinterziehung wäre Deutschland keinen Schritt weiter. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz will nun auf alle Fälle sondieren, was das Ausland von einer solchen Quellensteuer hält. Es stellt sich aber die Frage, ob mit einem solch intransparenten Konzept der Druck des Auslands hin zum automatischen Informationsaustausch langfristig abgewehrt werden kann.
Info 3 Abend.
Alles orange-rot, alles staubig. Über die australische Metropole Sydney ist letzte Nacht ein schwerer Staubsturm hinweggefegt. Sand und Staub sind eine Folge der langen Dürreperiode der letzten Monate und auch des Raubbaus an der Vegetation. Urs Welterlin.
Die mit Wüstenstaub aus dem Inland geladenen heftigen Winde führten in Sydney zu einem Zusammenbruch des Verkehrs. Am Morgen lag die Stadt in einem gespenstigen, grau-orangen Licht. Zeitweise betrug die Sicht nur wenige Meter. Von der Hafenbrücke aus konnte man das nur einen Steinwurf entfernte, weltberühmte Opernhaus jedenfalls nicht mehr sehen. Flüge wurden in andere Städte umgeleitet. Die Fähren im Hafen von Sydney blieben an den Anlegestellen. Dramatische Konsequenzen hatte die Staublawine für Menschen mit Atemproblemen. Hunderte wurden in die Notfallstationen der Spitäler eingeliefert. Unter den Patienten befanden sich auch viele Jogger, die trotz Warnungen Rennen gegangen waren. Der Vorfall erinnert Australierinnen und Australier daran, dass sie auf einem Kontinent leben, der zu einem wesentlichen Teil aus Wüste besteht. So ein dramatischer Sturm ist zwar spektakulär, ungewöhnlich, aber ist das Phänomen nicht. Jedes Jahr trägt der Wind hunderte von Millionen Tonnen Sand und trockenen, pulverisierten Humus aus dem isolierten Inland in die Küstenregionen und übers Meer. In höheren Luftschichten allerdings, deshalb merkt man kaum etwas davon. Ein Grund für den massiven Verlust, auch von guter, fruchtbarer Erde, ist die Erosion. Zwei Jahrhunderte des Abholzens von Bäumen und anderer Vegetation, die den fragilen australischen Boden zusammenhielt, rächen sich jetzt.
Das war Info 3, eine Viertelstunde Nachrichten und Hintergründe mit Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.